Hare Krishna, ich möchte euch jetzt auch auf Tape ganz herzlich willkommen heißen zu unserem ersten vollständigen Seminarteil, nämlich wir werden heute mit einer Session beginnen, die heißt Die Heilung für die gespaltene Seele. Mit einer kleinen Zusammenfassung von unserem gestrigen Tag beginnen. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, im spirituellen Leben ein erfülltes emotionelles Leben zu haben. Denn sehr oft ist es so, dass dann, wenn unsere Emotionen gestört sind, unser spirituelles Leben gestört werden kann. Nun möchte ich euch jedoch gleich am Anfang eine Frage stellen. Was meint ihr, ist günstiger für spirituelles Leben? Glück oder Leid? Leid? Also ich würde auch Glück sagen. Glück. Es kommt drauf an. Es gibt solche Emotionen, die man als starke, oder ich würde sie mal auf der Emotionsskala als rote Emotion bezeichnen, also ganz intensiv. Ob es nun Glück ist oder Leid ist, was intensiv ist, einen sehr wegführen kann vom spirituellen Leben. Jemand, der glücklich ist, explodiert dermaßen voller Freude, dass er von materieller Freude, dass seine ganze Aufmerksamkeit auf den materiellen Bereich gelenkt ist. Dagegen kann es sein, dass derjenige, der eine bestimmte Qualität von Leid erfährt, sich demütig an Krishna wendet. Also materielles Glück kann genauso irreführend sein vom spirituellen Leben, wegführen, wie materielles Leid. Aber es gibt bestimmtes Glück und ich würde sagen, solches Glück ist wichtig und wir werden uns auch darum kümmern, was einfach nötig ist, damit der Mensch normal funktionieren kann oder auch an positive Emotionen herankommt, die ihm helfen in seinem spirituellen Leben. Aber so einfach zu sagen, nur glücklich sein, das ist wichtig fürs spirituelles Leben, das hat Probleme, diese Aussage. Und ich glaube, in diesem Kreise kennen wir das. Srila Prabhupada hat von Anfang an, während er das Krishna-Bewusstsein in den Westen gebracht hat, großen Wert darauf gelegt, seinen jungen Devotees zu sagen, dass sie unbedingt an ihre Emotionen herankommen müssten. Krishna-Bewusstsein ist eine von Emotionen erfüllte Spiritualität. Ein Wissenschaftler sagte einmal, anders als andere spirituelle Bewegungen und auch Religion hat das Vaishnavatum keine Angst vor Emotionen. Ich möchte euch sagen, wie Prabhupada hier über Anhaftung spricht. Ganz am Anfang, 1968, sagt er, wir haben jetzt wenige ernsthafte Schüler hier. Sie entwickeln sich langsam. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass es hier im Krishna-Bewusstsein um die Entwicklung von Liebe geht. Du kannst deine Liebe für alles x-beliebige entwickeln, wenn du dich darum bemühst. Die Entwicklung im Krishna-Bewusstsein ist im Gegensatz zu anderen Dingen jedoch sehr natürlich. Weil Krishna nicht etwas ist, was zu einer ganz bestimmten Religion oder Sekte oder Gesellschaft gehört. Krishna sagt von sich selber, ich gehöre jedem. Ein Kind kann Krishna-Bewusstsein, kann Krishna verstehen, wenn das Kind Vertrauen und Hingabe zu ihm hat. Vertrauen und Hingabe, diese Dinge machen einen qualifiziert, Gott näher zu kommen und zu verstehen. Prabhupada sagte gleich am Anfang, vergrößert eure Anhaftung an Krishna. Ihr könnt eure Anhaftung an alles Mögliche vergrößern, aber vergrößert eure Anhaftung an Krishna. Wir haben dann darüber ein paar Texte gelesen und eine wirklich berührende Vorlesung von Prabhupada angehört und sind da schließlich an eine interessante Frage gestoßen, die ich heute noch einmal wiederholen möchte. Bevor ich jedoch auf diese Frage eingehe, möchte ich euch gerne zeigen, was für Tipps wir gegeben hatten, damit es euch möglicher ist, viel aus dem Seminar herauszuziehen. Wir hatten eine Liste für mein privates Seminarprogramm gegeben. Also jeder Einzelne wurde ermutigt, in dieses Seminar sehr aufmerksam und mit einer verstärkten Aufnahmefähigkeit hereinzugehen. Deswegen hatten wir als einen ersten Tipp gegeben, meditiere darüber, dass jeder Tag dein letzter Tag sein kann. Wenn man kurz vor den letzten Tag, wenn man kurz davor ist, hinüberzuschreiten, dann ist man sehr, sehr aufmerksam, wie man die Zeit, die einem noch verbleibt, nutzt. Also intensive Zeitnutzung. Dann führe entweder eine auf dem Papier angelegte Liste von neu gelernten Themen oder mach dir innerlich ein paar Punkte, den du selber in deiner Zeit und mit deiner eigenen Intelligenz nachgehen möchtest. Es geht nämlich bei diesem Seminar um die eigenen Gefühle. Und ich kann nur ein paar Richtungen zeigen, in die wir schauen. Jeder Einzelne muss diese Richtung selber gehen und selber an seinen Emotionen arbeiten, sodass sie ihn total heben im spirituellen Leben. Der dritte Punkt, den wir gesagt hatten, versuche persönlicher zu sein mit Guru, Sadhu und Krishna und bete und bitte um Hilfe, Führung und Berichtigung. Wer hat heute Morgen zu den Detis gebetet von euch? Oh ja, ungefähr ein Viertel. Das andere Dreiviertel ist ermutigt, ein bisschen aktiver zu werden in der Beziehung zu Krishna. Nicht? Ein bisschen mehr reinzubringen, ein bisschen persönlicher zu werden. Denn, wie gesagt, wir wollen jetzt anfangen, unser Herz zu wandeln. Die letzte Frage, die wir erarbeitet hatten gestern, ist eine Frage, wo wir heute fortsetzen können. Ich würde vielleicht Ralf bitten, kurz zu versuchen, wenn du kannst, eine Zusammenfassung von unserer Gruppenarbeit zu geben. Wir hatten nämlich an die Gruppe zwei Fragen gestellt. Was sind die Vorteile davon, eine spirituelle Autorität anzunehmen? Und was sind mögliche Nachteile? Wenn du vielleicht, traust du dir das zu, eine kurze Zusammenfassung zu geben, in lauter Sprache?
Ich kann mir alles tun, ob es wahr ist, weiß ich natürlich nicht.
Ja.
Wir hatten also gesagt, bei den Vorteilen, sie liegen auf der Hand, man hat spirituelle Führung, man bekommt einen Weg aufgezeigt, den man durch Spekulation natürlich so mit Sicherheit nicht erreichen könnte. Und man hat die Möglichkeit, bei einer wirklichen Autorität dann auch zum Ziel hingebracht zu werden. Bei den Nachteilen hat man nämlich herausgearbeitet, dass Nachteile nur dann auftreten können, wenn die spirituelle Autorität keine Autorität ist. Das heißt also, man ist ganz insbesondere versucht aufzupassen, dass die Autorität, die man annimmt, die man akzeptiert, einen auch individuell, auch nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern individuell auf einen selbst bezogen auch dorthin führen kann, was nach eigener Überzeugung zusammen mit der Autorität die Richtigkeit des Zieles bestimmt. Das war das, was ich gestern versucht habe, daraus herauszunehmen.
Dankeschön. Andere hatten auch gesagt, dass wenn man es lernt, Autoritäten zu folgen, dass man nicht mehr selber denkt unter Umständen, dass man einfach sowas wie autoritätsbestimmt und somit fremdbestimmt ist und nicht so in seinem aus sich selber herauskommt und unter Umständen auch nicht mit seinen Emotionen oder mit seinen an seine Emotionen herankommt. Das war ein Punkt, dass man sowas wird wie unmündig. Ich möchte euch, was diese beiden Punkte betrifft, gerne einen Versuch, der sehr, sehr, sehr kritisch in der Wissenschaft beleuchtet wurde, mitteilen. Dieser Versuch hat das Denken der heutigen Zeit ziemlich bestimmt. Er ist trotzdem sehr umstritten. Es geht um den Milgram-Versuch. Hier ging es darum zu ermitteln, wie unmündig Menschen sind, wenn sie einer Autorität folgen. Ich möchte euch ganz kurz den Versuch darstellen in einem originalen Gemälde von Olli, was höchstwahrscheinlich in 10 Jahren zu 5 Millionen Schweizer Franken versteigert werden kann, wenn Olli so weitermalt. Hier war das Versuch. Der Versuch. Es wurden zwei Versuchsräume eingerichtet. In dem einen wurde ein Wissenschaftler, der den Versuch leitete, aufgestellt und jemand, der sich aus der Studentenschaft einer großen Universität freiwillig meldete dazu, an diesem Versuch teilzunehmen. In dem anderen Raum, das ist mir sehr wichtig, dass ich das hier kurz schreibe, wurde ein Schauspieler gebracht. Den Studenten, der sich meldete, wurde gesagt, es geht hier um einen wichtigen Versuch im Dienste der Wissenschaft und im Dienste der Menschheit. Es geht so in den medizinischen Bereich hinein. Wir wollen herausfinden, wie sehr ein Mensch mit Schmerz umgehen kann. Dem Versuch wurde dem Studenten wurde dann der leere Stuhl in diesem zweiten Versuchsraum gezeigt, der so aussah wie ein elektrischer Stuhl, jedoch ein bisschen medizinisch dargestellt. Dann wurde er in den Versuchsraum 1 gebracht und ihm wurde das wichtige Instrument vorgestellt. Er sagte, Sie haben hier einen Stromregulator, mit dem Sie die Zufuhr des Stromes für diesen medizinischen Stuhl regulieren können. Die Skala geht von 1 bis 10 und bei 10 wird der Versuchsmensch sterben, weil es zu stark ist, höchstwahrscheinlich. Erinnern Sie sich bitte, dies ist ein Versuch, der nicht besonders sentimental ist, sondern ein Versuch, der einfach rationell und objektiv im Dienste der Menschheit eingeführt wird. Dann fing also der Student an, ja, es hatte alles seine Ordnung, der war absolut, hier hat Olli einen kleinen darstellerischen Fehler gemacht, der sehr, sehr gravierend sein wird für unser Experiment. Wir haben das bewusst so gemacht. Dieser Mensch hatte nicht eine Jacke an, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, sondern einen wissenschaftlichen weißen Frack. Da ist ein Riesenunterschied da, wie ihr gleich sehen werdet. Denn hätte er nur eine Jacke angehabt, wäre es anders ausgegangen, das Experiment. Der hat dann angefangen zu dosieren. 1, 2. Und der Schauspieler hat dann in das Mikrofon hinein gesagt, oh, ein bisschen intensiv oder so etwas. Ne? Ich habe vielleicht vergessen zu sagen, hier war ein Mikrofon angebracht und da ein Lautsprecher. Der konnte alles hören. Dann ging es tiefer auf Stufe 3. Ah! 4. Ah! Und immer härter. Schließlich hat der Student gesagt, also ich glaube, jetzt reicht es. Das ist schon ziemlich intensiv. Es reicht schon. Aber der Wissenschaftler hat mit seiner ganzen Autorität gesagt, es geht hier nicht um Angenehmlichkeitsstufen. Es geht darum, wie viel Schmerz kann der menschliche Organismus ertragen. Was meint ihr wohl, wie weit die Personen gegangen sind? Eigentlich weiß man schon, sonst hätte ich ja das Experiment nicht vorgestellt. Bis 10. Wer hat noch andere Gedanken dazu? Bis 8 höchstens.
Bis er nichts mehr
sagte. Bis er nichts mehr sagte. Ich kenne nicht mehr die Prozente. Aber die überwiegende Mehrheit der Person ist tatsächlich unter dem Druck der wissenschaftlichen Autorität von den Emotionen, die ein Mensch hat, weggegangen und hat einfach das bis zum bitteren Ende mitgespielt und die Leute getötet. Ich könnte mir vorstellen, in der deutschen Geschichte gab es oft solche Situationen. Ich weiß von meinem eigenen Vater, dass er oft hinter sich einen General hatte, der ihm Befehle gegeben hat, also grausam gegenüber den Polen und dann den Russen. Er war in diesen Feldzügen beteiligt, da bis zum Ende zu gehen und Dinge zu machen, die sein Gewissen eigentlich nicht vereinbaren konnten und seine Gefühle nicht. Ich glaube, dieses Experiment macht klar, ich werde es jetzt so ein bisschen zumachen, damit man es nicht... Das war aber nur ein Schauspieler, nicht? Aber ein guter, wie man hier beim... ich werde es mal zumachen, dass wir nicht zu sehr abgelenkt sind von unserem... Dieses Thema oder Experiment macht sehr klar, dass der Umgang mit Autorität schwierig sein kann, weil Menschen tatsächlich entmündigt werden können und nicht mehr an ihre Gefühle und an ihr Gewissen herankommen. Nun möchte ich euch eine Frage stellen. Hört bitte sehr genau zu. Es ist eine etwas tricky Frage. Wessen Problem ist das? Ist es das Problem von Autorität an sich? Oder ist es das Problem von dem Menschen, der mit Autorität umgeht, entweder reif oder unreif? Was würdet ihr auf... Hier haben wir einen Lehrer, der ist vielleicht sogar...
dein eigenes Problem, denke ich mal. Du bist derjenige, der verantwortlich ist für dein Handeln.
Es ist,
wenn du was Billiges willst, kriegst du was Billiges. Wenn du was Echtes willst, kriegst du was Echtes. Es ist deine Motivation, die entscheidet, denke ich.
Es ist deine Motivation, die entscheidet. Es ist dein eigenes Problem, wie du mit Autorität umgehst. Maritza, I'm sorry, you will speak English. Johann, was hast du für eine Antwort?
Also das ist ein Problem von beiden. Das ist das Problem von der Autorität und von demjenigen, der sich der Autorität aussetzt. Also wenn es eine falsche Autorität ist, dann kann das die Folge sein. Mhm. Eine echte Autorität würde ja von vorne weg nicht so weit gehen. kennt ja den Schüler nicht so weit rein.
Ja.
Und ein guter Schüler wird sich sicherlich auch nicht so einer Autorität aussetzen.
Ja. Ich finde diese beiden Antworten sehr, sehr wichtig und möchte sie parkieren. Ich komme später auf sie zurück. Ich möchte gerne meine eigene Antwort auf dieses Thema jetzt noch nicht geben, denn es ist tatsächlich eine wichtige Frage und eine Frage, an die wir uns nähern wollen. Aber ich möchte beiden sehr danken. Ich fand eure Antworten sehr gut und sehr sehr schön. Ich würde auch vielleicht bitten, dass ihr über diese Dinge noch diskutiert in eurem Kreise. Es ist eine touchy Frage. Eigentlich möchte ich doch jetzt schon was dazu sagen, aber dann ist es nicht fein. Ich müsste jetzt dazu sagen, weil, etwas sagen, weil der Verlauf unserer kleinen Reise heute dieses Thema behandelt werden will. Also man muss sich um diese Dinge Gedanken machen, um das, was feucht, zu verstehen und damit zu gehen. Es ist tatsächlich so, dass eine echte spirituelle Autorität nicht das Gleiche will, was eine materielle Autorität will. Wir finden in den Upanishaden Unterweisung für die Gurus, für die Lehrer in den Gurukul-Schülern der vedischen Zeit. Und eine der Unterweisungen, die dort gegeben wird, zeigt so ein bisschen, was die spirituelle Autorität oder auch die Autorität in einer spirituell ausgerichteten Gesellschaft bezwecken will. Eine spirituelle Autorität muss als das Lehrziel haben, dass er diejenigen, die von ihm lernen, dazu bringt, selber zu denken und selber Themen zur Anwendung zu bringen. Er möchte also, dass die Intelligenz, die in den Heiligen Schriften drin ist, die Intelligenz der Heiligen, sich überträgt auf das Individuum, was dann lernt, mit dieser Intelligenz eigenständig umzugehen. Ein gutes Beispiel, was die Heiligen Schriften geben, ist das Beispiel von der Sonne. Die Sonne muss in die andere Richtung schauen. Die Sonne gibt, wenn sie im Westen untergeht, das ist sogar die westliche Richtung hier, ihre Strahlen dem Mond, ihrem würdigen Vertreter. Sodass der Mond dann das Sonnenlicht reflektieren kann und in die dunkle Nacht, der es an Licht mangelt, hereinträgt. Die Sonne gibt also eine Autorität ab, die Autorität des Strahlens, und zwar zum Mond. So ist es auch mit einer spirituellen Autorität. Die geht davon aus, dass wir alle spirituell sind, und dass wir als Seelen eine wichtige Eigenschaft haben, nämlich Atmosphären wiederzuspiegeln, Energien wiederzuspiegeln. Und so gibt der spirituelle Lehrer und die spirituelle Autorität sehr gerne das Wissen weiter. Prabhupada hat einen Brief geschrieben einmal an uns, ziemlich früh, wo er sich ganz eindrücklich um beschwerte bei einem Devoti, der mit guter Absicht diese Bewegung zentralisieren wollte. Also es gab einen Organisationsstaff, ein Organisationsbüro in dem Denken dieses Devotis, was die ganze, was so Entscheidungen traf auf der Management-Ebene für die verschiedenen Tempeln. Die Tempel mussten dann folgen, und um so effektiv zu sein. Das war die Idee des Devotees. Prabhupada ist da unglaublich auf die Bremse gesprungen, möchte ich mal sagen, und hat gesagt, das wird das Ende dieser Bewegung sein. Wir wollen unbedingt Tempel und auch Individuen dazu bringen, eigenständig Gedanken zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen. Ne, das war, ich werde euch diesen Brief sehr gerne vorlesen, den habe ich allerdings noch im Karuna Bhavan, der kommt dann später zu einem anderen Zeitpunkt, wenn wir nochmal diesen Punkt betrachten. Ich sage diesen Punkt und habe mich so lange an dem Punkt aufgehalten, aus zwei Gründen. Immer wieder findet man heraus, dass Menschen, die ein unerfülltes Leben führen, das heißt, ihre Emotionen nicht richtig leben können, meistens ihre Autorität abgegeben haben. Und ich habe deswegen mich mit dem Thema Autorität über sich selber abgegeben haben. Ich habe dieses Thema deswegen gleich am Anfang meines Seminars gestellt. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte einmal in diesem Gedanken, andere können dir erst dann einen Schaden zufügen, wenn du selbst dir bereits die Erlaubnis gegeben hast, einen Schaden von denen anzunehmen. Es geht nicht andersherum. Der zweite Grund, weswegen ich den Punkt sagen möchte, ist, weil ich euch selber während dieses Seminars ermutigen möchte, unbedingt persönlich nachzudenken. Deswegen meine drei kleinen Spiel. Olli, also darf ich das aufbewahren und mit Gewinn verkaufen? Danke. Dass man so erstmal, dass man selber tief nachdenkt in der Zeit, dass man eine Liste anführt von neu gelernten Themen, dass man persönlicher wird und um Hilfe, Führung und sogar Berichtigung bittet. Ihr könnt euch das gerne abschreiben und in eurem Zimmer aufhängen oder an die Tür, wenn ihr rausgeht. Ich möchte jetzt sehen, sagen wir mal so, ich möchte jetzt eine kleine kreative Pause einsetzen. Ihr könnt vielleicht für euch sorgen. Dies wird nur eine kurze Pause sein. Es werden nur 7 Minuten sein. Wir wollen um 10 vor 11 weitermachen. Ich muss dazu eben noch ein Orchester einladen. Dann brauche ich noch eine Größe aus der Unterhaltungsindustrie, die gerade angereist ist, die hier kommt. Ihr müsst also um 7 Uhr, um 10 Uhr da sein. Radha Sundari, die unglaublich mir geholfen hat bei anderen Seminaren,